Deutschlandfunk Interview.
Die Gesundheitsminister sind mehr als besorgt, schauen gemeinsam mit ihren Expertenräten mit Argusaugen auf die Omikron-Variante aus Südafrika. Immer mehr Menschen infizieren sich mit dieser Mutante. Die Dunkelziffer wird um ein Vielfaches höher liegen als die Zahlen, die bekannt sind. Die fünfte Welle steht an, bevor die alte, die vierte Welle, die Delta-Welle, so langsam nach unten zeigt und sich beruhigt hat. Dennoch liegen die offiziellen Inzidenzen in Deutschland immer noch bei über 220, 225. Das Datengerüst heute Morgen ist nicht ganz so aussagekräftig wegen fehlender Datenübertragungen. Vermutlich ist der Wert aber eben noch höher, weil zahlreiche Gesundheitsämter über die Feiertage die Daten eben nicht weitergegeben haben. Omikron auf dem Vormarsch. Darüber sprechen wir jetzt mit dem Virologen Professor Alexander Kekulé. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Müller.
Herr Kekulé, kommt der große Omikron-Sturm noch?
Ja, definitiv. Also Omikron im Sinne von Infektionen wird kommen. Das ist gar nicht zu vermeiden. Das ist eine Variante, die eben Geimpfte und Genesene befallen kann, wenn ich mal so sagen darf. Und die auch offensichtlich nach neueren Daten auch ein bisschen ansteckender ist als Delta. Deshalb ist es praktisch nicht zu vermeiden, dass Omikron einen großen Teil der Bevölkerung auch in Deutschland infizieren wird.
Wir haben über die Zahlen regelmäßig berichtet. Israel, USA, Großbritannien, fast tägliche Verdoppelungen der Infektionen. Wir haben heute Morgen in den Nachrichten gehört, 100.000 Infektionen in Frankreich an einem Tag. Bei uns haben wir jetzt die offiziellen Zahlen, die nicht ganz so richtig oder vollständig einzuordnen sind. Sind es 14.000 Neuinfektionen? Wie passt das zusammen, dass es bei uns so gering ist?
Naja, in Frankreich muss man erstens dazu sagen und auch in anderen Ländern ist es so, dass die ja zunächst die Delta-Welle noch haben. Die sind mitten in der Delta-Welle und bei den 100.000 Infektionen ist gar nicht klar, wie viel davon Omikron ist. In Deutschland haben wir wirklich weltweit fast eine Ausnahme, dass wir Delta so gut in den Griff bekommen haben. Hauptsächlich, weil die Welle sowieso sich begrenzt hatte und wir dann noch zusätzliche Maßnahmen eingeführt haben, dass wir quasi das ein bisschen voneinander abgetrennt haben. Es ist so, dass es hier aber in erster Linie mal um Infektionen geht. Und die große Frage ist natürlich, das ist, wenn Sie so wollen, das alles Entscheidende hier, wie schwer werden die Verläufe bei Omikron? Da müssen wir sehr, sehr geschickt steuern mit der alten Strategie, dass man sagt, flatten the curve, also quasi Infektionen um jeden Preis über eine lange Strecke vermeiden, wird es hier nicht funktionieren, weil die Strecke wäre zu lange. Omikron würde ja sehr, sehr viele Menschen infizieren. Da müssten wir wirklich sehr, sehr lange in den Lockdown. Und zweitens ist auch die Frage, wie schwer die Verläufe sind. Das heißt, ist diese flattende Curve-Strategie mit relativ radikalen Lockdowns dann überhaupt vertretbar?
Das hört sich jetzt so ein bisschen, als würden Sie sagen, wir müssen einfach Omikron ertragen, hinnehmen und dann geht Omikron auch wieder weg.
Ja, wir haben, ganz so ist es natürlich nicht. Wir haben ja, um mal was Positives zu sagen, wir haben ja 81% der Erwachsenen bereits geimpft in Deutschland. Zusätzlich einen erheblichen Teil, der sich infiziert hat, also 10 Millionen mindestens, vielleicht sind es auch 20 Millionen. Es ist auch so, dass von den Daten her klar ist, dass mit dieser Bevölkerung, die ja zum Teil eben dann so eine Art Immunität hat, die Krankheiten weniger schwer verlaufen. Natürlich nicht, das ist nicht geschrieben für Ungeimpfte, aber der große Teil ist ja geimpft oder genesen. Und deshalb müssen wir sozusagen, wenn man so will, geschickt zwischen Scylla und Charybdis durchsegeln. Charybdis wäre quasi die Variante, dass wir zu viel machen und eigentlich nur massenweise Erkältungen haben. Wenn das so eintreten würde, dann wäre der Hauptschaden durch die Quarantänemaßnahmen und durch die Isolierungen. Also wenn wir jetzt praktisch jeden, wenn ich mal sage, der eine Erkältung hat, massiv isolieren und dann 14 Tage in Quarantäne schicken oder in Isolierung, dann erzeugen wir damit natürlich einen erheblichen ökonomischen und sozialen Schaden. Und die andere Seite, die natürlich das mindestens so groß, wahrscheinlich größere Risiko ist, ist die Frage, kann eine Infektionskrankheit, die relativ leichte Verläufe macht im Vergleich zu den vorherigen Wellen, aber an ganz wenigen Tagen dann ganz schnell sehr viele infiziert, kann die kurzzeitig die Krankenhäuser überlasten? Und das ist die große Frage. Und weil wir uns für diesen Fall, der nicht unbedingt eintreten muss, aber der möglich ist, vorbereiten müssen, deshalb ist es richtig, dass wir jetzt relativ konsequente Maßnahmen treffen.
Aber dennoch, Lockdown, haben Sie gesagt, brauchen wir nicht, schließen Sie aus, ist nicht nötig.
Also das ist immer eine Definitionssache. Früher hätte man vielleicht das, was wir jetzt haben, schon als Lockdown bezeichnet. Es ist so, dass wir halt sehr, sehr wirksame Maßnahmen bereits schon seit lange in Kraft haben. Seit Mitte November hat der Bundestag ja sehr gute Maßnahmen beschlossen. Das hilft ja. Wir haben zweitens eine breite Immunisierung der Bevölkerung durch Impfung oder Genesen. Und es ist auch so, dass sich viele Risikogruppen ja zum Teil schon schützen. Die haben dann ihre Masken. Ältere Menschen wissen, was man machen muss, um kein Covid zu bekommen inzwischen. Das gilt übrigens auch für Ungeimpfte zum Teil. Die sind ja nicht nur unvernünftig, sondern es gibt sicherlich einige, die sich gut schützen. Und ich meine, dass wir in dieser Situation, wenn man an Maßnahmen denkt, schon so ein bisschen das auch mit ruhiger Hand machen müssen.
Also das reicht aus, was jetzt auf dem Tisch liegt, reicht Ihnen?
Das, was ihm jetzt eingeführt ist, und ich habe ja dafür plädiert, dass man sehr selektiv 2 Wochen lang Kontaktbeschränkungen macht, und zwar so schnell wie möglich. Mir geht es im Moment zu langsam. Aber zum Beispiel nicht mit 2G. Also ich glaube, dass 3G völlig ausreicht. Das ist ja gerade die Diskussion. Zwei Gerichte haben ja gerade die Einschränkungen für den Einzelhandel kassiert. Da meine ich, das war berechtigt, weil tatsächlich man mit Testung beim Zutritt und FFP-Masken für diese Situation im Einzelhandel genauso viel erreichen kann wie mit der 2G-Regel. Und es gibt verschiedene andere Dinge, die meines Erachtens übertrieben sind. Auch Einschränkungen zum Beispiel im Freien halte ich nicht für sinnvoll. Aber grundsätzlich müssen wir eine Strategie haben, um einerseits die Infektionen, sofern sie jetzt kommen, in großen Zahlen und vor allem die Krankenhausbelastung zu dämpfen.
3G, wenn ich da unterbrechen darf, ja, 3G-Arbeitsplatz wird ja auch diskutiert. Hin zu 2G gibt es in verschiedenen Ländern.
Wissen Sie, wir wissen ja gerade bei Omikron, dass die Impfung und die Genesung, das sind ja diese 2Gs, besonders wenig schützt. Also es war schon bei Delta so, dass es ein Teil des Problems war, dieses 2G, weil eben Geimpfte und Genesene die Infektion weitergetragen haben, weil sie dachten, sie sind geschützt. Man hat ihnen das ja auch gesagt. Und deshalb ist es so, dass wir gerade bei Omikron die Tests brauchen. Und für mich ist es so, also der Vorschlag, den ich ja gemacht habe, der jetzt aber scheinbar nicht umgesetzt wird, ist, dass man sofort nach Weihnachten, das müsste also jetzt schon laufen, anfängt mit einer ganz massiven Impfkampagne, die priorisiert ist. Dass wir also ganz speziell die über 60-Jährigen und andere Risikogruppen direkt ansprechen und vor allem dafür sorgen, dass die geboostert werden. Es kann nicht sein, dass massenweise junge Leute in der Schlange stehen und sich boostern lassen und die eigentlich später die Krankenhäuser voll machen würden, das sind diejenigen, die eben entweder ungeimpft sind oder die besondere Risikofaktoren haben und geimpft sind, dass die zum großen Teil noch gar nicht drankommen. Die haben ja zum Teil Termine erst im Januar.
Jetzt sind aber viele Kinder und Jugendliche auch tatsächliche Virusträger in den Schulen, trotz der vielen Tests oder wegen der vielen Tests ist die Zahl auch dementsprechend hoch. Die jungen Menschen geben das auch weiter an ihre Familien. Wie groß ist da das Risiko?
Das ist so, aber Sie können eben die Weitergabe, das ist genau der Punkt, wo das Argument hinkt, was Sie sagen, ist ja quasi auch das offizielle Argument der Bundesregierung. Die Weitergabe können Sie eben durch die Impfung nicht vermeiden. Das ist eben gerade mit diesen Impfstoffen gegen Omikron nicht möglich.
Aber trotzdem
Sie können nur schwere Verläufe vermeiden.
Trotzdem sagen Sie impfen, impfen, impfen.
Ja, aber das ist die Frage, mit welcher Strategie. Wenn die Strategie heißt, wir wollen Omikron sozusagen verhindern, wie Wellenbrecher-Lockdown quasi plus Impfung, wie man das bei den letzten Wellen gemacht hat, dann ist das hier eine nicht adäquate Strategie, weil es gegen dieses Virus eben nicht funktionieren wird, gegen diese Variante nicht funktionieren wird. Wenn man gesagt hätte, man kauft sich 2 Wochen Zeit mit einem ganz klaren Ziel, man hebt es hinterher auch auf und in dieser Zeit eine ganz massive Kampagne machen, um die Risikogruppen zu schützen, dann wäre das die effektivste Maßnahme, insbesondere für das, was uns ja alle bewegt, nämlich die mögliche Überlastung der Krankenhäuser.
Jetzt frage ich aber nochmal nach, Herr Kekulé. Sie sagen also, das Impfen bringt jetzt gar nicht so viel. In dem Punkt bringt es denn was, um den milden Verlauf in Anführung abzusichern?
Natürlich bringt es was, wenn wir über Verläufe sprechen, ist es was anderes, als wenn wir über Epidemiologie sprechen. Bei den Verläufen ist es so, dass sie natürlich bei älteren Menschen eher schwere Verläufe haben. Bei sehr jungen Menschen sind die Verläufe von Hause aus milder. Wenn man jetzt allgemein spricht, gibt natürlich leider Ausnahmen. Und selbstverständlich bringt die Impfung da was.
Also das heißt, speziell auch bei Omikron, das war jetzt meine Frage.
Das ist genau der Punkt. Das wissen wir, dass bei Omikron ist quasi, wenn sie kein besonderes Risiko haben, also wenn sie nicht besonders alt sind, nicht zu den Risikogruppen Risikogruppen gehören, dann reicht die Grundimmunisierung auf jeden Fall aus, um den schweren Verlauf zu vermeiden, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Wenn Sie ein besonderes Risiko haben, brauchen Sie zusätzlich den Booster. Und mit dieser ganz einfachen Formel ergibt sich, dass wir die Alten zuerst impfen müssen und wenn dann noch Impfstoff und Zeit übrig ist und Ressourcen übrig sind, aber das ist ja alles begrenzt zurzeit, dann würde man von alt nach jung natürlich weiter impfen und versuchen, einen möglichst großen Anteil der Erwachsenen zu impfen. Aber wie gesagt, wir haben schon 81% der Erwachsenen mindestens einmal vollständig geimpft und jetzt kommt es eben darauf an, die Risikogruppen zu boostern. Das ist jetzt das Gebot der Stunde.
Und deswegen ist aus Ihrer Sicht auch keine Impfpflicht notwendig?
Ja, wenn wir über Impfpflicht sprechen, war ich ja einer der Ersten, die dafür plädiert haben, die behandelnden Personen zu impfen. Also die Menschen, die wirklich Risikopersonen behandeln. Ich finde, wenn man jetzt Krankenpfleger, Arzt oder Ähnliches ist, dann steht man auch in einer ethischen Verantwortung. Das ist schon immer so gewesen, dass man da besondere Dinge auf sich nehmen muss, wenn man diesen Beruf gewählt hat. Und es kann auch nicht sein, dass ungeimpfte Pfleger, wie es ja zum Teil passiert ist, in Altenheimen massenweise Insassen.
Aber jetzt gibt es das ja, ne? Einrichtungsbezogen.
Das ist richtig und das ist für mich das Einzige, was man sowohl ethisch als auch epidemiologisch begründen kann. Eine allgemeine Impfpflicht, die ja in der Diskussion es wäre jetzt völlig zur Unzeit, weil wir erstens eine Variante haben, die ja gerade bei diesen Impfstoffen nicht richtig bekämpft werden kann. Die Epidemiologie kriegen sie da nicht in den Griff. Zweitens warten wir gerade auf neue Impfstoffe, wo ich der Meinung bin, dass ein großer Teil der Bevölkerung sich zur Impfung entscheiden wird, wenn eben nicht diese RNA-Impfstoffe, andere Alternativen zur Verfügung stehen. Und es ist insgesamt so, dass wir natürlich jetzt mit Omikron, das ist ja viel zu spät. Wenn wir jetzt anfangen zu impfen, ist das eine Maßnahme für den Herbst. Mhm. Und wir wissen nicht, ob bis dahin durch die anderen Impfstoffe sowieso die Quote besser ist. Und durch Omikron, was ja ganz klar eine massive Durchseuchung der Bevölkerung machen wird, das ist vielleicht auch nochmal der Aufruf, sich wirklich impfen zu lassen, falls man es noch nicht ist. Das wird man kaum vermeiden können. Aber danach ist eben die Frage, werden wir dann im Herbst mit dieser Immunisierung und mit den Impfstoffen, die gar nicht auf Omikron bisher zugespitzt sind, werden wir damit überhaupt die Impfpflicht noch brauchen. Deshalb würde ich dieses Thema, was ja nur zur Polarisierung im Moment beiträgt und eigentlich das Problem nicht löst, das würde ich einfach vertagen und mal sehen, wie es im Sommer aussieht. Mhm. Welche Impfstoffe haben wir dann? Wie ist die Immunisierung der Bevölkerung durch natürliche Infektionen? Und wie schwer verläuft Omikron?
Herr Kekulé, wir müssen auch noch über ein unangenehmes Thema sprechen, über Medienberichte, die seit einigen Tagen thematisieren, dass Ihr Arbeitgeber, Universität Halle, schwere Vorwürfe gegen Sie erhebt. Sie sollen demnach nicht Ihren Lehrtätigkeitspflichten nachgekommen sein. Wir thematisieren das, weil es eben in den Medien zu lesen ist. Ich habe jetzt die Gelegenheit, Sie danach zu fragen. Wie reagieren Sie darauf?
Ja, also ich habe das ja öffentlich schon gesagt. Also es ist so, dass wir seit Jahren in Halle, mein ganzes Institut, dafür kämpfen, dass wir eine Grundausstattung haben für Forschung und Lehre. Die haben wir nicht. Es gibt da meterweise Akten und Beschwerden beim Ministerium und die Universität schießt halt jetzt zurück. Das ist ganz klar. Ich will dazu nur sagen, ich kann da nicht so viel sagen, weil ich als Beamter die sogenannte Treuepflicht meinem Dienstherrn gegenüber habe. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Da gilt also immer meines Erachtens im Zweifel für den Angeklagten. Es ist ja nicht so, dass ich aus dem Dienst entfernt wurde, sondern das ist quasi eine vorläufige Maßnahme. Und dieser eine Vorwurf, den die Uni da, obwohl sie natürlich auch eigentlich eine Schweigepflicht hätte, durchgesteckt hat an die Presse, ich würde zu wenig Vorlesungen machen, da kann ich nur sagen, das ist völliger Unsinn. Also es ist so, dass wir unsere Lehrverpflichtung immer vollständig erfüllt haben und das ist ein konstruierter Vorwurf. Ich wehre mich natürlich dagegen gerichtlich und man wird sehen, was dabei rauskommt.
Also Sie machen sich persönlich keinen Vorwurf. Sie haben da nichts versäumt.
Ich habe es versäumt, wenn Sie mich so direkt fragen, in den über 20 Jahren, die ich dort bin, früher härter vorzugehen gegen die Universität, statt immer auf Versöhnung und Verhandlung zu setzen.
Der Virologe Professor Alexander Kekulé bei uns heute Morgen im Deutschlandfunk-Interview. Vielen Dank, dass Sie für uns Zeit gefunden haben heute Morgen und Ihnen noch eine gute Woche.
Sehr gerne, Herr Müller. Bis dann.
Auf Wiederhören.